Wir haben bei unserer Lebensgeschichte das letzte Mal den Jakob angeschaut. Vorher der Abraham. Der Abraham, der seinen Sohn opfern sollte, als sie auf den Berg gegangen sind. Und dann ist es eben anders gekommen, als man gedacht hat. Und dann das letzte Mal in der Lebensgeschichte der Jakob, der seinen Bruder betrogen hat, den Vater betrogen hat, ein Leben in Trümmer. Und er flieht aus seiner Familie in die Heimat von seiner Mutter. Auch dort, wo ungefähr das Gebiet, wo der Abraham, sein Großvater, der Großvater hergekommen ist. Er flieht also dort hin und dort trifft er, weil er das ganze Desaster hinter sich hat lassen und auch hat müssen fort, weil sein Bruder hat nach dem Betrug droht, dann er ihn umbringt. Das ist ja nicht lustig. Trifft er dann dort an dem Ort auf seinen Onkel Laban. Der Laban war der Bruder von seiner Mutter. Und der Laban, der hat Töchter. Ideal für so einen jungen Mann. Und er verliebt sich in die jüngere Tochter, in Rahel. Und es heisst in der Bibel, es sei eine wunderschöne Frau gewesen. Und mit dem geht die Geschichte weiter. Nach dem Trümmerfeld, das er hinter sich hatte, geht es gerade weiter in die nächste Phase von einem grösseren Desaster. Die Folge von dieser ganzen Geschichte, wir werden jetzt gerade nochmal ein- und durchtauchen, ist, dass viele gelitten haben unter seinen Entscheidungen. Seine Kinder, seine Frauen, das Umfeld und das über Jahrzehnte. Aber lasst uns miteinander schauen, wie das jetzt aussieht. Und wir müssen die Kurve über den Jakob nehmen, damit wir dann auch den Zusammenhang sehen, was dann die zwei Töchter betrifft, Rahel und Lea. Und wir werden dann nachher, nach dieser Zufahrtskurve, fokussieren auf Lea. Und ich habe mal den Titel drüber gesetzt, die Frau, die keiner wollte, oder das Mädchen, das keiner wollte. Aber jetzt in der Reihe noch. Und so ein erster Punkt, wenn wir jetzt gerade den Text lesen, schauen wir noch mal auf den Jakob und können festhalten, Partner, Ehepartner, können unsere tiefste Sehnsucht nicht stillen. Der Jakob hat da geglaubt, dass da geht, es war ein Irrtum. Wir gehen mal dem Text entlang, zum Teil ist es eine Wiederholung, aber um den Rest besser einzuordnen, ist das wichtig. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 29, ab Vers 16. Also, der Laban, der Jakob ist zum Laban gekommen, hat dort geschafft, was will er machen den ganzen Tag und nach ein paar Monaten oder so, nach einer gewissen Zeit, hat der Laban gesagt, also Jakob, du musst nicht gratis bei mir arbeiten, was könnte ich dir als Lohn geben? Der Jakob, nicht verlegen, hat gesagt, deine Tochter, das soll mein Lohn sein. Und jetzt lesen wir da Vers 16. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Rahel war eine sehr schöne Frau. Und wenn das so explizit steht, dann muss da ein junges Mädchen sein, das sie an die Wand haut. Und wenn wir da lesen, Lea hatte glanzlose Augen. Wie soll man jetzt da umschreiben? Also, vielleicht hat sie geschielt. Die Ausleger sind sich nicht so ganz einig, was heisst da glanzlose Augen. Was völlig klar ist, sie war ein Mädchen, eine junge Frau. Ja, okay. Was willst du jetzt da, gell? Aber der Jakob schaut auf Rahel. Das hat den Volk getroffen. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er, also im Laban, wo er gefragt hat, was könnte denn dein Lohn sein für deine Arbeit da, antwortete er, ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Jetzt muss man wissen, zu der damaligen Zeit war das normal, dass ein junger Mann dann so um eine junge Frau geworben hat. Also das war ein älteres Mädchen, gell? Die waren sehr jung damals. Dann hat er einen Brutpreis gekostet. Und ein damaliger Brautpreis, geht mit Fuß, das war vielleicht 2 Jahre, knapp 2 Jahreslöhne. Also der Jakob hat eigentlich für einen damals durchschnittlichen Brautpreis 2 Jahre für daher dienen. Also mit anderen Worten, er muss brutal verwutscht haben, dann er sagt, ich arbeite 7. Also 4 mal 2 fast, der Brautpreis. Männer, da wären, du musst ausrechnen, 7 Jahreslöhne. Normalerweise wäre es 2. Natürlich kannst du Kosten und Logis abziehen von deinem Jahreslohn. Da hatte Jakob schon gehabt. Ja, das ist 2 Jahre. 2 Jahreslöhne ist ordentlich viel. Und jetzt das mal 4. Also mit anderen Worten, für Jakob war klar, die Lea brauche ich. Rahel brauche ich. Ich brauche sie. Also ich kann nicht leben ohne diese Frau. Vers 19. Einverstanden, sagte Laban, ich gebe sie dir lieber als einem fremden Mann. Ist eigentlich noch cool, gell? Bleib so lange bei mir. Die 7 Jahre, und da kommt es jetzt nochmal, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So groß war seine Liebe zu ihr. Also der hat es nicht nur Vollhahn verwitscht, sondern also das ist so wie die Angebetene, gell? Herzensdame, könnte man sagen. Und er schafft 7 Jahre lang, also 7 Jahre lang, das ist schon lang, gell? Da wäre 2018 anfangen und jetzt heiraten. Magst du dich erinnern, was 2018 war? Lange Zeit. Der große Tag kommt. Danach ging er zu Laban. Die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut. Ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, also jetzt muss man noch wissen, da ist mehrere Tage gegangen, die Hochzeitsfeier, oder? Da ist gefestet worden, auch 1 getrunken oder 2 oder 3, also mehr, als eigentlich nötig gewesen wäre, und sind alle sehr fröhlich unterwegs gewesen. Und dann ist natürlich klar, gell, so nach dem 4., 5. Tag, je nachdem, wie lange das Fest gegangen ist, ist auch die Jakob nicht mehr ganz nüchtern gewesen. Und dann kommt es zum Finale. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob. Und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr seine Magd Zilpa zur Dienerin gegeben. Gell, jetzt fragt sich natürlich jeder, wieso hat der Kerl nicht gemerkt, dass die falsche Frau im Bett liegt. Jetzt muss man natürlich wissen, das war nicht die Zeit von Axpo oder irgendwie EKZ, kein Strom, nichts, oder? Und dann ist mausefinster und obendrein eben 2, 3, nicht mehr ganz nüchtern. Also, und die Jakob hätte einfach Sex wollen. Punkt, fertig, mit dieser Frau, mit seiner Herzensdame. Und jetzt lesen wir weiter. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Er hat gedacht, er ging mit der Rahel ins Bett und ist am Morgen mit der Lea verwacht. Super. Sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Jetzt sagt Laban ganz lapidar, und da hat er ja auch recht, es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, entgegnete Laban. Und jetzt erinnere ich daran vielleicht, oder ich kann auch noch mal schnell zurückklicken, was er ihm versprochen hat. Er hat nämlich im Jakob nicht Rahel auf jeden Fall versprochen, sondern er hat nur Folgendes gesagt, Vers 19. Einverstanden, sagte Laban, ich gebe sie dir lieber, ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann, bleib so lange bei mir. Mit dem hat er nichts gesagt, in welcher Reihenfolge, dann er seine Töchter anliefert. Und er hat auch auf der Zeitachse nicht so genau gesagt, ja, wie denn das genau abläuft. Er hat nur einfach von diesen 7 Jahren geredet. Also der Laban hat ihn betrogen. Klammern auf. Das ist das Thema von Jakob. Wir denken an die Geschichte, die wir das letzte Mal angeschaut haben, sein Leben, wo ich gesagt habe, da ist ein Trümmerhaufen hinter ihm. Er hat dauernd gelogen. Er hat andere, sogar seinen Brüder, seinen Vater, betrogen. So, und jetzt erlebt er es gleich wieder an sich und das findet er überhaupt nicht lustig. Also, er sagt, es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der Älteren zu verheiraten. Und er fährt weiter, der Laban, und sagt, verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Das finde ich jetzt auch nicht so lustig, gell? So, wie geht es euch der Rahel so, sie ist dann noch Zugabe. Also gut, weiß nicht, was in dem Laban vorgegangen ist. Allerdings musst du mir weitere 7 Jahre für mich arbeiten. Mann, rechne. 2 Jahre wäre der normal Brutpreis. 14 Jahre hat es gekostet, um die Rahel zu bekommen. Und er macht es. Und wir haben das letzte Mal gesehen, wenn man im Herz etwas hat, wo man sagt, das brauche ich, das ist mein Ein und Alles, ohne das kann ich nicht leben, ohne sie, jetzt in dem Fall kann ich nicht leben, dann ist man bereit, Zeug zu machen, wo wieder alle Vernunft ist und über alle Grenzen rausgeht. Und es ist jetzt in unserem Fall, in unserer Geschichte handelt es sich um eine Frau, die im Herz steckt vom Jakob, es können auch ganz andere Sachen sein. Also ein bisschen konkreter, wenn der Herzensgott uns derart wichtig ist, auf dem Platz 1 ist in unserem Herz, die Sache oder ein Mensch, dann werden wir bereit, Zeug zu machen, wie einen Süchtigen. Nur um es zu bekommen. Und es geht weit über alle vernünftigen Grenzen raus, wenn man dann bereit ist zu machen. Vers 28. Jakob willigte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau. Also er hätte eigentlich sie nur noch müssen abzahlen nachher. Also er hat sie in der Mitte bekommen von denen nach diesen 7 Jahren, aber er hat nur müssen 7 Jahre dienen. Ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben, das ist damals so üblich gewesen. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Jetzt kannst du dir vorstellen, dann hat das Desaster angefangen. Er blieb noch einmal 7 Jahre bei Laban. Rahel soll nicht nur seine Frau werden, sondern Rahel ist im Herz von Jakob das Ein und Alles. Er hat entschieden, ohne diese Frau kann ich nicht leben. Und ich tue alles, ich gebe alles, um diese Frau überzukommen. Es ist sozusagen wie sein Götz in seinem Herz. Es ist nur noch um sie gegangen. Und er hat geglaubt, wenn ich mit dieser Frau zusammen bin, dann wird sozusagen meine Seele von all ihren Schmerzen vom Leid erlöst. Was lernen wir daraus? Aufgrund von unseren verborgenen seelischen Nöten missbrauchen wir manchmal die Liebe und Zuwendung von anderen Menschen, so wie eine Droge, um schmerzhafte Symptome im Inneren zu lindern. Ich sage es nochmal, aufgrund von unseren verborgenen, uns nicht bewussten seelischen Nöten missbrauchen wir die Liebe und Zuwendung von anderen Menschen. Wie eine Droge brauchen wir es, um schmerzhafte Symptome zu lindern. Aber was wir auch sehen bei der Geschichte von Jakob, es wird nicht verheben. Du wirst immer enttäuscht. Niemand, nicht einmal der liebste Mensch, nicht einmal dein angebeteter Ehepartner oder Partnerin, kann deiner Seele da geben, wo sie sich danach sehnt. Wir meinen es in dieser Phase, aber wir werden eine Enttäuschung erleben, so wie der Jakob am nächsten Morgen mit der Lea verwacht ist. Jetzt kommen wir zu der Lea. Und jetzt spielen die Kinder eine Rolle. Und die Kinder haben damals sehr eine wichtige Rolle gespielt. Also ein Ehepaar ohne Kind hat keine Zukunft gehabt. Kinder waren so etwas gewesen, damals wie AHV, Pensionskasse, dritte Säule, miteinander in einem Päckchen. Und dann noch staatliche Zuschüsse für dein Alter. Das waren die Kinder gewesen. Ohne Kind bist du verloren, du hast keine Familie. Wenn du alt wirst, brauchst du Kind. Und auch um die Linie, also wie sagt man dem? Geschichte von der Familie zu sichern, Nachkommen braucht es. Aber auch Kinder können unsere tiefsten seelischen Sehnsüchte nicht stillen. Gehen wir durch den Text, wo es jetzt weitergeht. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Das haben wir vorher schon gelesen. Er blieb noch einmal 7 Jahre bei Laban. Vers 31. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Anhalten. Jetzt steht da Herr groß geschrieben, also Großbuchstabe. Damals, also das heißt im hebräischen Text steht Yahweh oder Yahweh, kann man auch sagen. Also der Gottesname steht dort. Und Yahweh ist der Gott gsi, wo im Abraham viele Jahre früher noch gesagt hat, zieh aus dem Land und so weiter, und im Abraham eine grosse Verheißung hat. Normalerweise hat Gott Elohim geheissen, aber da steht im hebräischen Text Yahweh. Die Lea redet von Yahweh, nicht von Elohim, von Gott als Elohim. Woher weiss sie das? Weil Gott hat, also Yahweh, hat zum Abraham geredet, der ist ja weit weggezügelt und der ist ja dort geblieben. Woher weiss Lea jetzt, dass der Gott von ihrem, also von Jakob, seinem Großvater, Yahweh, dass es um den geht? Ganz einfach, wahrscheinlich hat es die Jakob erzählt. Die haben nicht nur Sex gehabt miteinander, sondern die haben einmal geschwätzt, was ja auch Sinn macht. Und die Jakob hat ihr erzählt von seiner Herkunftsfamilie und der Großvater und Yahweh, weißt du, und da gibt es einen grossen Auftrag und so weiter, Verheißungen. Und Lea geht auf den Weg vom Suchen und sich antasten an den Gott vom Großvater Abraham. Yahweh. Drum sagt sie, als der Herr sah, dass Lea nicht mehr geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Und dann kommt der erste Sohn auf die Welt, Ruben, und dann sagt sie selber, vorher ist sie Schreiber, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Also halten wir fest, Rahel, bevor wir auf den ersten Sohn gehen, Lea macht sich auf den Weg, um den fremden Gott, wo sie keine Ahnung hat, wer ist er, wie funktioniert er und so weiter, um den suchen und kennenlernen. Und sie spürt intuitiv, das, was mir da Jakob erzählt hat, von dem Gott, da geht es um etwas ganz anderes als unsere normalen Götter, die wir da haben. Also, jetzt der erste Sohn, Vers 32. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben, was übersetzt heißt, seht ein Sohn. Denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Wirklich. Also bring ein Kind auf die Welt und dein Partner wird dich lieben, heißt er. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Der Fokus, also sie sagt, Gott hat meine Seele gesehen. Ich bin die Frau, die keiner will. Und ich hänge jetzt in dieser Sippe Jakob. Der will mich auch nicht. Eigentlich, aber ich habe ihm einen Sohn geboren. Jetzt wird er wohl sich mir zuwenden. Der Fokus ist auf dem Mann. Jetzt geht die Story weiter, weil es kommen noch mehr Kinder auf die Welt. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Und sie sagt, Yahweh hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon, was übersetzt heißt Erhörung. Also Lea sagt, Gott hat gesehen, dass ich nicht geliebt werde. Jetzt habe ich einen Sohn. Das war damals wichtiger gewesen wie Mädchen, aber lassen wir das. Ich habe ein Kind. Der Fokus beim ersten war, jetzt wird der Mann mich lieben. Der Fokus war auf dem Mann. Jetzt ist der Fokus auf dem Kind. Das Kind gibt mir Wert. Ich bin jetzt auch jemand. Dank dem Sohn. Und dann geht es weiter. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Es wird immer besser, es sind nur Buben. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm 3 Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, was übersetzt heißt Zuwendung. Also zuwendig vom Jakob. Jetzt ist der Fokus auf der Familie. Jakob, ich habe dir eine Familie geschenkt. Jetzt. So. Könntest du dich mir zuwenden? Sagt die Frau, die keiner hätte wollen. Und wir wissen alle, das funktioniert nicht, oder? Du kannst deinen Wert nicht, kommst deinen Wert nicht von den Kindern über oder von einem Partner oder so, weil jeder Partner tut mal komisch. Oder bringt das nicht, wo wir eigentlich erwarten oder brauchen oder hoffen, dass es uns gibt. Kinder, die vor allem, wenn sie älter werden, tun es auch komisch. Um es anständig zu sagen, dann ist der Wert wieder flöten, oder? Und eine Familie macht es auch nicht besser. Es gibt einen Haufen Probleme. Und Lea beschäftigt sich mit diesen Babys und wird wieder schwanger. Nächster Vers. Und jetzt ist es interessant, jetzt musst du achten. Jetzt sagt sie etwas anderes. Jetzt gibt es wie eine Kurve. Und es dunkt einem, wenn man das so durchliest, auf dem schmerzvollen Weg, wo die Lea macht, auf dem Weg, wo sie sich nach Jahwe ausstreckt, aber immer den Fokus noch auf den Jakob, auf den Kind, auf die Familie hat, jetzt kehrt irgendetwas. Der Fokus ist nicht mehr auf den Partner oder auf Kind. Und an diesem Punkt kann man sagen, in dieser ganzen Katastrophengeschichte, Desaster vom Jakob und so weiter, ist sie eigentlich die Einzige, die etwas gelernt hat, nachhaltig. Wir lesen Folgendes. Schließlich wurde ihr 4. Sohn geboren und sie sagt, ich will den Herrn preisen. Der Fokus ist anders wie bisher. Ich will Jahwe preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, was übersetzt heißt Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Der Jakob, ihren Mann, ihren Vater, der Laban, haben in der Lea den Lebensmut geraubt. Aber indem sie sich an Jahwe wendet, kommt sie Lebensmut zurück über. Die Erlösung kommt weder vom Mann, noch von Kind, noch von sonst irgendetwas. Die Erlösung kommt von Jahwe. Nur er kann unsere Seele erfüllen. Jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, und mit dem möchte ich das ein bisschen übertragen und bündeln. Was heisst das für uns, oder? Durch wen und wie unsere tiefsten Sehnsüchte gestillt werden. Jetzt ist es interessant. Über 1000 Jahre später kommt ein Bub auf die Welt, ein Nachkommen von der Lea. Also nach der Lea, der Juda und so weiter geht die Linie weiter. Über 1000 Jahre später kommt ein Nachkommen von der Lea auf die Welt. Abseits, so in einer Absteige, in einem Stall. Keiner hätte ihn wollen. Der Prophet Jesaja, Kapitel 53, sagt, es ist nicht schön zum Anschauen. Der macht keine gute Falle. Also ist, keiner dreht sich nach dem um. Menschen haben ihn abgewiesen, haben ihn nicht wollen. Johannes 1, 11. Er wird am Ende vor allem im Stich gelassen, selbst von seinem Vater. Matthäus 26. Wer ist es? Der Mann, der keiner hat wollen. Jesus, der Messias, ist ein Nachkommen von der Lea. Man weiß nicht so recht, hat Lea das schon geahnt, wo sie dem den Namen gegeben hat? Lobpreis, Juda. Hat sie etwas von dem geahnt? Da wird es noch Geschichten geben. Und 1000 Jahre oder über 1000 Jahre sind ordentlich lang. Sie hat es nicht gewusst. Aber Der Schreiber vom ersten Buch Mose, 20 Kapitel später, schreibt den Segen vom alten Jakob. Also Jakob ist dann alt geworden. Und dann am Schluss von seinem Leben hat er seine Söhne gesegnet. Das war Tradition. Schon sein Vater hat ja den Segen weitergegeben, der Isaac. Jetzt der Jakob hat seine Söhne gesegnet. Und dort sticht der Judah raus. Also in dem Kapitel 49 fängt er an beim Ältesten, beim Ruben, sagt den Segen über dem und so weiter und dann geht er weiter. Und dann im Vers 8 sagt er, Judah, du bist's, mit Ausrufezeichen. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneiden. Judah ist ein junger Löwe. Löwe und Lamm. Du bist hochgekommen, mein Sohn. Dann geht es ein bisschen weiter. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Geht ein bisschen weiter. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört. Und ihm werden alle Völker anhangen. Geht ein bisschen weiter. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Abendmahl. Warum kommt der Messias? Warum kommt Jesus auf die Welt, in unsere Welt? Antwort: aus Liebe zu uns. Damit endlich unsere Herzenssehnsucht gestillt werden kann. Das, was kein Mensch, kein Kind und keine Sache kann. Obwohl wir manchmal so blöd sind und wir glauben da. Und dann haben wir Herzensgötter, beten die an und werden immer wieder enttäuscht. Jesus kommt aus Liebe zu uns, damit Sehnsucht in unserem Herz gestillt werden kann. Und das kann nur er, der Schöpfer. Und das ist eine gute Nachricht. Wir müssen nicht länger erwarten von unserem Partner oder von unseren Kindern oder wer auch immer, dass die uns lieben müssen, dass die uns Zuwendung geben müssen, damit wir endlich schnaufen und leben können. Wir müssen nicht erwarten, dass Gesundheit oder, weiss doch auch nicht, irgendetwas sonst, materielle Sachen, uns könnte retten. Wir haben einen Retter. Was willst du mehr? Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Wenn dich dein Partner nicht mag, sogar verlässt, vielleicht. Wenn deine Kinder dich ablehnen oder verlassen, dich nicht mögen. Wenn deine Nachbarn dich schneiden, Kollegen am Arbeitsplatz dich wegschupfen, wie auch immer. Es gibt einen, der das alles auch durchgemacht hat. Es ist der Mann, der keinen wollte. Aber er will dich. Er will dich. Er sucht Beziehung zu dir, um deinen Seelendurst zu stillen. Das Herz von Jesus schlägt voll Liebe für alle Menschen. Und besonders für die, die feststellen, dass nichts und niemand in dieser Welt sie retten kann. Und darum ist meine Ermutigung heute, überleg dir gut, was ist in deinem Herz zentral wichtig. Mach dein Herz auf, schmeiß Götter raus und setz Jesus an den ersten Platz. Mach dein Herz auf für Jesus. Lass alle anderen Sachen, Menschen, los. Du musst sie nicht ganz fortschicken, aber an die zweite Stelle schicken. Es ist nicht falsch, wenn man den Partner liebt oder wenn die Kinder einem auch mögen, oder? Das ist überhaupt nicht falsch. Es ist eine Frage von der Reihenfolge und von wem wir Rettung erwartet. Und bitte Jesus, dass er dein Herz erfüllt, egal in welcher Situation du das bist. Der Paulus schreibt, dass das Wunder, das da passiert in unserem Leben oder das passieren kann in unserem Leben, beschreibt er mit folgenden Worten. Es geht um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, und jetzt kommt der zentrale Satz, Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt.
Christus lebt in dir. Und mit dem geht die Welt nach vorne auf. Und der Druck, wo man andere Menschen und so weiter mal unter Druck setzen, dass sie endlich das bringen, was ich brauche, kannst du wegnehmen. Brauchst du nicht mehr. Lass uns bündeln. So ein bisschen zusammenfassend, der erste Punkt. Lokalisier Götter in deinem Herz. Das können Menschen sein, das können Sachen sein, was auch immer. Und wenn man da will duschen oder die will an die zweite Stelle setzen, dann muss man das zuerst mal checken. Der Jakob hat es leider nicht gecheckt und hat viel, viel Probleme gehabt. Erkennt Götzen in deinem Herz. Zweiter Punkt, fehlt die Entscheidung, sie an die zweite Stelle zu setzen. Sie sind nicht unwichtig, aber an die zweite Stelle, weil die erste Stelle gehört dem wahren Retter. Und dann wendest du dich mit deiner Sehnsucht an Gott. Er will und kann deine tiefste Sehnsucht stillen. Und die ist übernatürlich. Das ist übernatürlich. Es ist ein Wunder. Und ich wünsche uns das Wunder von Herzen. In unser Herz ziehen. Mit Gott deine Seele mit seiner Präsenz berühren. Möge Gott seine Liebe dein Herz von falschen Göttern heilen und befreien. Und mögst du in Christus dein ganzes Heil finden. Amen.